Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Austritt Großbritanniens aus der EU, der ist ja bereits vollzogen, aber bislang noch folgenlos. Das ändert sich bekanntlich in wenigen Tagen mit dem Ablauf dieses Jahres. Und jetzt, kurz vor 12 sozusagen, an Heiligabend stand endlich der Deal. Er muss noch ratifiziert werden, unter anderem vom EU-Parlament, aber er kann wohl vorläufig in Kraft treten. In einer Situation, in der die Corona-Krise für Großbritannien eine neue Dimension bekommen hat, mit dem Auftreten einer neuen, offenbar deutlich ansteckenderen Mutation von SARS-CoV-2. Für ein paar Tage stand das Land isoliert da. Tausende LKWs steckten fest an der Grenze zu Europa. Der Rückstau, der löst sich derzeit auf, wenn auch immer noch sehr langsam. Über den Brexit, über die aktuell schwierige Lage für Großbritannien und die große Frage, wie geht's denn nun weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Kiran Klaus Patel, deutsch-britischer Historiker, Träger des Lehrstuhls für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilians-Universität München und mehrfach preisgekrönt für Bücher, die unter anderem die europäische Integration beleuchtet haben. Guten Morgen, Herr Patel, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Herr Patel, also Großbritannien stand jetzt wenige Tage vor Weihnachten plötzlich komplett isoliert da. Hat dieses Virus, in diesem Fall die Mutation, den Briten schmerzhaft vor Augen geführt, was der Brexit ganz praktisch für Folgen haben kann, diese Trennung vom Rest Europas?
Das hat natürlich der Virus nochmal gezeigt, welche Folgen dann wirklich damit sich verbinden. Aber ich glaube, dass natürlich das nur nochmal, wenn man so will, der letzte Tropfen in diesem Kontext war, weil die Folgen sich schon lange gezeigt haben. Das war ja ein langer, sehr schmerzhafter Prozess, in dem verhandelt wurde. Und ich denke, dass er nochmal eine Rolle gespielt hat, diese Zuspitzung durch Corona, um die Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen. Wäre aber davon ausgegangen, dass sie auch so tatsächlich erfolgt wäre, ohne auch, dass diese Virusmutation dann nochmal die Dringlichkeit unterstrichen hätte, zu einer Einigung zu kommen.
Gerade die Frage der Fischereirechte, diese Frage hat ja die Verhandlungen bis ganz zuletzt enorm erschwert. Und dann kann man sich schon mal fragen, warum ist eigentlich aus dieser volkswirtschaftlich betrachtet eher geringfügigen Sache eine Frage nationaler Souveränität geworden? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass eigentlich die großen, die wichtigen Themen bereits abgeräumt worden waren. Und im Grunde die Tatsache, dass die Fischerei am Schluss noch übrig war, zeigt, dass sie doch eigentlich auf eine Einigung zugesteuert haben, die beiden Seiten. Insofern brauchte man noch ein symbolpolitisch aufgeladenes Thema. Und das ist die Fischerei für beide Seiten, natürlich auch besonders für die britische. Damit dann in einem großen letzten Akt, bei dem natürlich Boris Johnson sich auch in Szene zu setzen wusste, man dann nochmal quasi zu einem Deal kommen würde, der dann erlaubt, davon zu sprechen, dass man doch die nationalen Interessen gesichert und durchgesetzt habe. Also insofern hat das viel mit Symbolpolitik zu tun und dass die großen Fragen, erinnern wir uns nochmal, die Situation in Bezug auf Nordirland, aber natürlich auch in Bezug auf die gleichen Wettbewerbsbedingungen bereits davor geklärt waren, ließ doch annehmen, dass dann auf den letzten Metern doch noch eine Einigung möglich sein würde.
Jetzt geht es in den Reden von Boris Johnson oft um das Thema oder beziehungsweise oft um den Wert von Souveränität. Aber diese Souveränität ist ja eigentlich angesichts einer sowieso global vernetzten Wirtschaft und auch einer britischen Wirtschaft, deren Industrie ja sowieso seit Jahren rückläufige Bedeutung hat. Diese Souveränität, wie Johnson sie immer wieder zitiert, ist doch eigentlich immer schon eine Illusion gewesen, oder?
Das wäre mein Argument auch. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man Souveränität auch als formale Kategorie mit Macht und Einfluss nicht verwechselt. Wenn es um Letzteres geht, dann muss sich eben noch zeigen, ob wenn man eben sich stärker von der Europäischen Union abkoppelt, man tatsächlich weltpolitisch über mehr Einfluss verfügen kann. Ich halte das für recht unwahrscheinlich. Und es gibt noch ein zweites Problem, das mir sehr wichtig erscheint. Johnson hat auch immer auf die parlamentarische Souveränität und die Rolle des britischen Parlamentarismus verwiesen, die es nun zu erhalten gäbe. Und das ginge eben nur unter der Bedingung von Abkoppelung von Brexit. Was wir jetzt auch erlebt haben, nicht zuletzt durch diese Verhandlungen auf den letzten Metern, ist ja eine Situation, in der die Parlamente auf der EU-Seite, wie aber auch in Westminster in London, dann eigentlich in ihrer Rolle stark zurückgeschnitten werden, weil sie eigentlich nur noch abwinken können, was auf Spitzenebene verhandelt worden ist und ihre eigentliche Rolle, dieses Abkommen nochmal ernsthaft zu prüfen und vielleicht auch Änderungen zu unterwerfen, gar nicht möglich sein wird. Also auch auf der Ebene, fürchte ich, ist das eigentlich kein guter Tag, auch kein guter Tag für die britische Demokratie.
Sie sind ja als Historiker quasi von Berufswegen mit Geschichtsbildern permanent konfrontiert und in diesen Debatten vor und nach der Brexit-Entscheidung ist ja immer wieder mit Geschichtsbildern gestritten worden. Ist der Brexit möglicherweise auch eine Geschichte zweifelhafter Geschichtskonstruktionen und zwar auf beiden Seiten des Ärmelkanals?
Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen wollen. Ja, das ist so, um vielleicht nur ein, zwei Schlaglichter auf die beiden Seiten zu werfen. Für die britische Seite hat das, glaube ich, stark damit zu tun, wie die ganze Phase der Mitgliedschaft, also seit 1973 gesehen wurde, die eben nie als Erfolgsgeschichte verkauft werden konnte. Und das hatte im Grunde mit einem bedauerlichen Zusammenfall von Entwicklungen zu tun. Um es ganz knapp zu machen, der Eintritt fiel einfach zusammen mit einer unglaublichen Verschärfung der weltwirtschaftlichen Situation Anfang der 70er Jahre, die alle europäischen Wirtschaften gleichermaßen getroffen hat. Für Gesellschaften wie aber die deutsche, in die der Beginn der europäischen Integration mit einem unglaublichen Boom zusammenfiel, war es natürlich naheliegender zu sagen, naja, das eine hat mit dem anderen zu tun. Das fiel den Briten sehr viel schwerer und insofern war dann Einigung, europäische Einigung, immer leicht auch boomern, ohne dass das kausal eben eng zusammengehangen hätte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich die Europäische Union nochmal fragen muss, welche Geschichtsbilder sie hat und inwieweit sie wirklich für dann das beste ökonomische Modell auch steht. Da kann man sich fragen, was jetzt die Weiterentwicklungen bringen werden. Die Briten haben teilweise argumentiert, dass sie zum Beispiel höhere Umweltstandards durchsetzen wollen. Ob das der Fall sein wird, muss man sehen. Aber dass die Europäische Union auch da nochmal etwas Druck von außen ganz gut tun würde, um auch diejenigen Mitgliedstaaten, die da zögerlicher sind, voranzubringen, das, glaube ich, steht eigentlich auch fest.
Mhm. Sie sind selbst Wissenschaftler und dass jetzt, ich sag mal, fast so nebenbei die Erasmus-Plus-Partnerschaft beendet wurde. Also eigentlich ja, das eines der wirklich erfolgreichen europäischen Projekte. Wie traurig stimmt Sie das jetzt aus Sicht des Wissenschaftlers, der ja nicht nur an deutschen Universitäten geforscht und gearbeitet hat?
Das ist betrüblich. Die Briten haben ja jetzt gleich vorgeschlagen, dass sie ein anderes, natürlich viel tolleres Programm auflegen wollen. Das ist, glaube ich, auch etwas Symbolpolitik. Es ist eigentlich vor allen Dingen ein Armutszeugnis der britischen Hochschulpolitik der letzten Jahre. Es ist so, dass auch über die Schulpolitik die Fremdsprachkenntnisse in Großbritannien deutlich abgenommen haben. Das heißt, die Attraktivität in einem kontinentaleuropäischen Land über Erasmus zu studieren ist deutlich zurückgegangen und insofern hat sich das tatsächlich als ökonomisches Minusgeschäft dargestellt. Es ist aber, wenn man so will, vor allen Dingen nochmal ein Ausweis, wie sich die beiden Seiten abgekoppelt haben. Und insofern ist es bedauerlich. Es ist natürlich zugleich sehr scharf gerechnet, weil die Briten in der europäischen Forschungspolitik beteiligt bleiben wollen, also in den Rahmenprogrammen und insofern schon wissen, wo sie ihr Geld einsetzen wollen. Also auf der Seite wurde scharf gerechnet. Das ist eben hochschulpolitisch bedauerlich, aber auch nicht ganz erstaunlich, dass man beim einen dabei bleiben will, beim anderen weniger.
Aber die EU hat ja nun auch nicht dafür gekämpft, war mein Eindruck, oder?
Da muss man noch mal genauer reinschauen, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Es war eine nachrangige Position. Man muss sowieso sagen, dass sich die Frage stellt, was eigentlich Erasmus heute noch bedeutet. Also viele der Studierenden, die eben über Erasmus gehen, sind sowieso vom Projekt Europa relativ angetan. Das heißt, wenn man das als Kriterium nimmt, hat Erasmus seinen Zweck eigentlich fast schon erfüllt. Und es gibt natürlich heute auch viele andere Möglichkeiten, ins Ausland zu kommen. Es gibt auch deswegen ja die Debatte, ob man nicht dieses Programm stärker noch mal weiter öffnen sollte, über den Kreis der Studierenden hinaus, für Leute in Ausbildung und so weiter, was ich für grundsätzlich sehr, sehr sinnvoll halte. Und insofern könnte auch das vielleicht noch mal für die Europäische Union ein Anlass sein, über Programme wie Erasmus weiter nachzudenken.
Das sagt Kieran Klaus Patel, deutsch-britischer Historiker und Experte für die Geschichte der europäischen Integration. Haben Sie herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen jetzt auch schon mal einen guten Übergang ins neue Jahr, Herr Patel.
Danke Ihnen, Herr Schulz.